Ja, was bringt denn eigentlich Menschen dazu, Millionenbeträge Woche für Woche zu den Lottoannahmestellen zu bringen? Oder im Internet an Lotterien teilzunehmen? Sie wollen doch gewinnen. Ja, wir wollen doch alle gewinnen. Wir wollen Sieger sein. Und das haben Buchverlage, die Sehnsucht schon lange erkannt. Ich muss nur mal in eine Buchhandlung gehen und schauen unter Lebenshilfe, was da für Themen stehen. Zum Beispiel, wie man ein Gewinner wird in 5 Schritten. Machen Sie mehr aus sich. Selbstverwirklichung, der Weg zum Erfolg. Und in den christlichen Buchhandlungen? Ja, da tönt es ähnlich, einfach ein bisschen frommer. Das sieghafte Leben. Wie man ein Überwinder wird. Wie Sie als Christ Erfolg haben. Ja, dass wir Erfolg haben wollen, das ist das Natürlichste der Welt. Wir werden doch schon von Kindesbein an auf Erfolg getrimmt. Stellen wir uns vor, ein Baby, das noch nicht einmal laufen kann, wird zuerst mal aufs Töpfchen gesetzt. Und dann wartet man ein bisschen. Und wenn man es dann wieder wegnimmt und da ist etwas zurückgeblieben, ja, da gibt es schon ein Hallo und ein Lob für das Baby. Ja, super hast du das gemacht. Und dann später gibt es dann, wenn man etwas gut gemacht hat, Süßigkeiten. Oder wenn man dann aus der Schule ein gutes Zeugnis heimbringt, dann schaut vielleicht den Batzen raus. So habe ich es einmal erlebt. Und dann später, im Berufsleben, ja, da wird man vielleicht auch belohnt mit einem höheren Lohn oder mit Beförderung. Und schlussendlich mit einem schönen Leben. Aber was ist mit denen, die nicht zu den Erfolgreichen gehören? Ich denke an solche, die ihre Arbeitsstelle verloren oder ganz wichtige Prüfungen nicht geschafft haben und sich als Verlierer vorkommen. Oder ich denke an Geschiedene, die in ihrer Ehe gescheitert sind. An Leute, die moralisch versagt haben. Und dann in ihrem Fehlverhalten sie ständig anklagt. Und sie denken, ja, für mich gibt es irgendwie keine Hoffnung mehr. Oder ich denke an Leute, deren ihre Karriere oder ihr mühsam aufgebautes Geschäft auf einmal wie ein Kartenhaus zusammengesunken ist. Ich denke an Menschen, die den Eindruck haben, aus was auch für einen Grund auch immer, dass sie den Eindruck haben, ja, mein Leben ist misslungen. Da ist etwas nicht gut gelaufen. Was ist mit denen, die auf der Verliererseite des Lebens sind? Gibt es für solche auch irgendwie Hoffnung, Ermutigung, Hilfe? Was denkt ihr? Ja, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann stellen wir fest, da gibt es Personen, die in ihrem Leben versagt haben. Kommen uns Personen in den Sinn? Also von einem haben wir schon gehört. Petrus. Der David.
Petrus.
Der Petrus, ja. Der Abraham. Genau. Wie? Adam und Eva schon, ja, hat schon früh angefangen. Ja, der Mose, der Jona. Und eben einer von den eindrücklichsten ist für mich schon der Petrus in dieser Hinsicht. Und gerade in der, wie schon erwähnt, in der Passions- und Ostergeschichte, da haben wir ja immer wieder einmal Kontakt gehabt mit dem Petrus. Der Petrus, ein Jünger von Jesus. Ja, und zur Zeit lesen wir ja, die in der Bibel so nach einem Terminplan Bibel lesen, aus dem Petrusbrief. Der Petrus ist ein spontane, ein extrovertierter Mensch gsi. Wenn es irgendwie Freiwillige gebraucht hat, dann nachher ist der Petrus zur Stelle gsi. Und wenn Jesus für eine Reise oder für eine Predigt ein Boot gebraucht hat, dann hat sich der Petrus sofort gemeldet. Ja, wenn Jesus den Jüngern eine Frage gestellt hat, dann war sicher der Petrus der, der zuerst geredet hat. Auch wenn die Antwort nicht immer die richtige war. Aber einmal hat Jesus an Petrus ein ganzes dickes Lob gespendet. Nämlich da, wo er auf die Frage von Jesus an alle Jünger die richtige Antwort gegeben hat. Nämlich, wer er ist. Und später, oder irgendwann einmal, war er unterwegs gewesen. Der Petrus mit den anderen Jüngern zusammen. Jesus war nicht mit im Boot. Es war Nacht. Es hat angefangen zu stürmen. Jesus ist auf den Wellen ihnen entgegengekommen. Und es war allein der Petrus, der den Mut hatte, das Boot zu verlassen. Und im Vertrauen auf Jesus, auf dem Wasser ihm entgegenzugehen. Durch den Petrus sind die Menschen geheilt worden. Besessene befreit worden. Und dann ist der Tag gekommen, wo Jesus unterwegs mit den Jüngern nach Jerusalem war und ihnen einmal mehr gesagt hat, dass er bald leiden und sterben müssen. Und da war wieder der Petrus, der Optimist, der zu Jesus gesagt hat, du, wenn das so ist, ich will dir eins sagen, ich stehe dir zur Seite. Auf mich kannst du dich verlassen. Das hat der Petrus so mal sicher ganz ernst gemeint. Und wo dann Jesus mit seinen Jüngern auf Jerusalem gekommen ist und dann zum letzten gemeinsamen Essen zusammen war, hat er ihnen gesagt, wenn der Augenblick kommt, wo es für euch kritisch wird, dann werdet ihr alle mich verlassen. Und jeder wird um sein eigenes Leben rennen. Und dann ist der Petrus natürlich wieder zur Stelle gewesen und hat gesagt, wenn ich auch alle anderen verlassen, also die anderen Jünger, denen traue ich zu, aber ich halte zu dir. Und wo Jesus ihn dann gewarnt hat, dass der Augenblick für ihn werde kommen, dass er ihm in der Situation, wo er der Macht von der Finsternis ausgeliefert ist, dass er dann auf einmal wird lügnen, dass er Jesus kennt. Und da hat der Petrus energisch protestiert und hat gesagt, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich das nicht tun. Und nur ein, zwei Stunden später ist es der Petrus, der im Hof vom Haus vom Hohepriester dreimal Jesus heftig verlügnet. Und in der Nähe kräht ein Gückel. Und der Petrus mag sich erinnern, was Jesus zu ihm gesagt hat, nämlich, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Und Jesus schaut über zu Jesus, sieht in seine Augen und dann bricht er innerlich zusammen. In dem Augenblick von seinem tiefsten Versagen verschwindet er heulend in der Dunkelheit der Nacht. Wie muss er sich Vorwürfe gemacht haben? Wie muss er enttäuscht sein über sich selber? Er hat sich als elender Versager gesehen. Dreimal hat er gelügnet. Ja, sogar geschworen, dass er den Jesus nicht kennt. Und jetzt hat er es sicher mit Jesus verspielt. Und das Schlimme ist, er kann es gar nicht wieder gut machen. Er kann ja nicht mehr mit ihm reden. Wie geht es denn dir, wenn du versagst. Ich kann mir vorstellen, dass du dich elend fühlst. Vielleicht bist du dann eben auch enttäuscht über dich selber. Mutlos. Und vor allem, wenn das immer wieder einmal passiert, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und du fragst dich, ob Jesus überhaupt mit dir noch etwas willst du haben. So ähnlich muss es ja an Petrus gegangen sein, dortmal. Und man findet ihn dann, ein bisschen später, in Galiläa am Ufer vom See Genezareth mit ein paar anderen Jüngern. Und er sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Ich habe mich dann auch gefragt, was war der Grund, dass er fischen will. Vielleicht war er so enttäuscht über sich selber und hat einfach den Eindruck, also ich habe es verspielt. Es war alles umsonst. Alles verloren. Ich haue es wieder zurück in meinen alten Beruf. Ich war ja Fischer von Beruf. Oder vielleicht hat ihn das ständig eingeholt. Immer wieder die Gedanken kreist, die er sich gesehen hat im Hof vom Kaiphas, wie er da Jesus dreimal verleugnet hat. Dass er gefunden hat, also ich brauche Zerstreuung, ich muss mich ablenken. Ich gehe fischen, ich muss etwas zu tun haben. Oder vielleicht hat er einfach da so gelitten drunter unter seinem Versagen. Und es war nicht das einzige Versagen gewesen, die dreifache Verleugnung von Jesus. Schon vorher hat er versagt, dass er sich gesagt hat, ich brauche unbedingt wieder einmal ein Erfolgserlebnis. Ich gehe fischen. Ja, wie geht es dir denn? Hast du manchmal auch in einer solchen Situation ähnliche Gedanken? Dass einem so Fluchtgedanken kommen. Das können wir nicht verhindern. Aber sie tragen einem nicht, wenn man den Eindruck hat, ins Bodenlose zu gehen. So ist es auch diesen Jüngern dort mal gegangen, auf dem Boot, draussen, See Genezareth. Eine ganze Nacht lang haben sie gefischt und keinen einzigen Schwanz gefangen. Die Enttäuschung war ihnen ins Gesicht geschrieben. Während dem Morgengrauen sind die übermüdeten Jünger von einer weiteren Niederlage zurückgekommen. Und Jesus steht am Ufer. Er wartet auf die Jünger, auf die enttäuschten Jünger mit dem Morgen. Gewaltig, überwältigend. Und dazu ist Jesus auf die Erde gekommen, hat die Herrlichkeit vom Vater verlassen, damit er kann der Freund von Versager werden. Und vielleicht bist du heute Morgen da angekommen und fühlst dich aus irgendeinem Grund als Versager. Und ich will dir zurufen, das Thema der heutigen Predigt. Gott liebt Versager. Aber du fragst, wenn Gott schon nicht will, dass ich versage, dass ich schuldig werde, warum lässt es dann überhaupt zu? Und das manchmal sogar reihenweise. Warum bewahrt er mich nicht davor? Es könnte sein, dass Jesus dein Versagen braucht. Wie bitte, sagst du? Soll das heissen, dass Jesus mein Versagen kann brauchen kann, um daraus etwas Positives zu machen? Ja, hat nicht der Paulus einmal geschrieben, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Ja, aber bitte, soll dann die Wahrheit, die der Paulus da ausdrückt, auch für mein Versagen gelten? Soll dann wirklich Gott aus dem, was ich wo ich gescheitert bin drin, etwas Positives daraus machen? Können dann Fehler und Versagen uns zum Besten dienen? Was war denn so positiv, dass der Petrus dort mal im Garten Gethsemane schon versagt hat, wo er statt gebetet hat, eingeschlafen ist? was ist denn so wertvoll gewesen oder so gut gewesen, dass er dreimal Jesus verleugnet hat? Was ist denn so positiv gewesen, dass die Jünger dort mal auf dem See Genezareth die ganze Nacht gefischt haben und eine Niederlage erlebt haben? Ein Grund könnte sein, dass Gott Versagen in unserem Leben zulässt, um uns wachzurütteln. Sind wir nicht manchmal so auf uns selber fixiert, von uns selber überzeugt, dass wir den Eindruck haben, wir brauchen da keine Hilfe. Mir ist in diesem Zusammenhang auch wieder sind wir die Jünger in den Sinn gekommen, auf dem See Genezareth. Jesus war bei ihnen. Er hat geschlafen. Aber es ist ein starker Wind aufgekommen, der sich zu einem Sturm entwickelt hat. Aber für die Jünger war klar, das ist unser Alltag. Die waren sich gewöhnt, mit Sturm umzugehen. Und es hat dann so müssen stürmen, dass sogar das Wasser ins Schiff gelaufen ist, bis sie endlich daran gedacht haben, ah ja, Jesus ist ja da. Wir könnten ihn ja um Hilfe bitten. Oder dort mal, wo die Jünger am See Genezareth waren, wo sie entschieden haben, wir gehen fischen, da hat ja sie gewusst, also fischen können wir schliessen. Da muss uns niemand etwas lehren. Aber sie haben es gemeint. Und was meinen wir manchmal, was wir ohne Jesus können? Ohne Jesus einzubeziehen. Wir gehen einfach dran, an das, was wir vor uns sehen, vertrauen auf uns, das schaffe ich, und kommen vielleicht gar nicht dazu, einmal zu beten und zu sagen, Herr Jesus, führ du mich. Gib mir die Weisheit jetzt für das Problem oder zeig mir, was richtig ist. Und manchmal passiert es, dass uns die einfachsten Sachen nicht gelingen. Und so lässt manchmal Jesus Versagen in unserem Leben zu, um uns wie deutlich zu machen, du, ich wäre eigentlich auch nicht da gewesen. Hast du mich vergessen? Und ein zweiter Punkt, warum Jesus Versagen zulässt, um uns zu zeigen, wo wir schwach sind. Der Petrus hat dort auf dem Wasser raus, wo Jesus entgegengegangen ist, erlebt, dass er in sich selber nicht Kraft hat. Aus sich selber raus, das nicht kann, sondern möglich ist das geworden, weil Jesus ihm das erlaubt hat, auf ihn zuzugehen. Und weil er ihm auch die Chance gegeben hat, dass er auf dem Wasser gehen konnte. Und Jesus hat es dann erlebt, ihm zugestanden, dass er versagt. Petrus hat auf einmal auf die Wellen geschaut, auf den Sturm. Und er ist gesunken. Und damit hat Jesus ihm eine Lektion erteilt für sein ganzes Leben. Viele Jahre später hat er seinen ersten Brief geschrieben an die jungen Christen in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und hat sich vermutlich an diese Episode erinnert, denn was er dort mal gelehrt hat, hat er frei übersetzt etwa so beschrieben. Es ist allein Gott, der uns bewahrt und uns die Kraft gibt, weiterzumachen und nicht unterzugehen. Und ein weiterer Punkt. Gott lässt Versagen zu in unserem Leben, um unseren Stolz zu überwinden. Der Petrus hat doch voll Überzeugung Jesus behauptet, ich bin bereit, für dich zu sterben. Die Realität hat zwar anders ausgesehen. Und doch, durch sein Versagen, durch sein Scheitern, ist sein Stolz und seine Überheblichkeit zusammengebrochen. Schlussendlich hat sein Leben sich so verändert, dass er in seinem ersten Brief schreibt, Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Erkennen wir das auch? Dass wir manchmal den Eindruck haben, ich bin schon jemand da und der andere ist da unten. dass man auf andere runterschaut und denkt, nein, also wie kann man denn nur? Ist entsetzt, wie der redet, wie sie sich verhalten und so weiter. Das geht doch nicht. Nein, also. Und vor allem, man behaltet das meistens ja nicht einmal für sich, sondern man redet mit anderen darüber. Du hast auch gehört. Und so weiter. Oh ja, da hat mich Jesus einmal recht in die Schule genommen. Also gut, es ist über 20 Jahre her. Wir waren dort zu Wald im Zürich Oberland, in der Gemeindearbeit. Meine Mutter ist gestorben und meine Schwester hat gefunden, sie schreibe den Lebenslauf. Ich war froh darum. Und wo sie uns den gegeben hat, um mal zu lesen, stelle ich fest, das sind 7 Schreibmaschinenseiten voll gewesen. Da haben wir gesagt, ja, das geht unmöglich. Also, den müssen wir kürzen. Oder? Da sind meine Frau und ich zusammengesessen und haben den Lebenslauf auf eine gute Seite, 1,5 gekürzt. Wir haben dann den am Prediger übergeben, dass er den dann lesen bei der Abdankung und haben ihm auch gesagt, also eben, was vorausgegangen ist, meine Schwester hat hier einen viel zu langen Lebenslauf geschrieben. Und da waren wir an der Abdankung. Wir haben ein Lied gesungen, so miteinander. Und da kommt auf einmal der Prediger relativ schnell auf mich zu und dann sagt er zu mir, oh, du hast nur den Lebenslauf, ich habe ihn vergessen. Ich habe gesagt, oh nein, ich habe den nicht. Aber meine Schwester, die neben mir war, die hat gesagt, aber ich habe ihn. Und gibt ihm die 7 Seiten. Lebenslauf. Und dann hat er natürlich aus dem 7-seitigen Lebenslauf daraus vorgelesen, da einen Satz, wieder 6 Sätze ausgeladen und dann wieder einen Satz. Ist natürlich überhaupt nicht im Zusammenhang gewesen. Und ich habe mich geärgert und habe mich aufgeregt und gedacht, Heimatland, wie kann ein Prediger, der so viele Jahre mehr im Verkündigungsdienst ist als ich, wir haben ja 17 Jahre im Tessin eine Pension geleitet von der Christiana vorher in Locarno. Gasolidia, vielleicht ist sogar noch jemand von Ihnen bei uns in der Ferien gewesen bei uns. Aber ich habe gedacht, nein, also mit so einer Erfahrung. Und jetzt ist der, das ist doch das Wichtigste bei einer Abdankung. Man nimmt die Predigt mit und den Lebenslauf. Und wir haben dort mal, als wir zu Wald waren, engeren Kontakt gehabt mit den zukünftigen Schwiegereltern von unserer Tochter. Kurt und Annelies haben die geheissen, oder geheissen sie immer noch. Und wir haben uns alle Wochen mal getroffen, um miteinander auszutauschen und zu beten. Und dann nachher konnte ich natürlich nicht schwiegen, weil er hat dann gefragt, ja, und wie ist es gegangen da bei der Abdankung, wie haben das gehabt? Habe ich natürlich das müssen zur Sprache bringen. Und etwa 2-3 Jahre später stirbt dem Kurt seine Mutter. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du, meine Mutter lebt in Zürich unten. Sie ist eine gläubige Frau, aber sie hat keinen direkten Kontakt gehabt zu einer Freikirche und auch nicht zu der reformierten Kirche. Ich weiss gar nicht, weil ich frage zu einer Abdankung. Könntest nicht du die Abdankung übernehmen? Und dann habe ich gesagt, ja, mal in dem Fall. Und dann am Tag der Abdankung bin ich am Vormittag noch mal durchgegangen, durch Predigt und alles, Ablauf und so. Und um die 11 Uhr ruft er mir an und sagt, du, ich gehe mit meiner Frau schon mal auf Zürich runter. Wir sehen uns dann auf dem Friedhof. Und ich sagte, ja, ist gut. Und ich wollte nur sagen, den Lebenslauf habe ich dann dabei. Ich habe gesagt, ja, ist schon gut. Wir sind unten, Friedhof Silfeld, die Abdankungshalle. Wir singen das Lied. Ich habe gewusst, jetzt kommt dann der Lebenslauf. Den habe ich hier in der Bibel. Wo ist jetzt der Lebenslauf? Ich habe mich gebuckt. In den Mappen anfangen zu nuscheln. Ich wusste, jetzt kommt die letzte Liedstrophe. Ich wusste, jetzt so schnell wie möglich runter zum Kurt. Du hast mir den Lebenslauf, ich habe ihn vergessen. So hat Jesus mich eingeholt. Ich, der so überheblich war, gedacht habe, also wie kann ein Prediger den Lebenslauf vergessen? Und genau am gleichen Punkt hat Jesus mich eingeholt. Also das war für mich eine Lektion, die ich einfach nicht mehr vergessen kann. Aber kennst du das vielleicht auch? Vielleicht nicht mit der Predigt oder mit, der mit dem Lebenslauf. Und es kann auch sein, dass du nicht genau am gleichen Punkt eingeholt wirst, aber das einfach selber realisierst. Oh, ich habe mich da oben gefühlt und jetzt habe ich so versagt. Und dann geht einem auf einmal wieder ganz neu auf. Ich lebe auch von der Vergebung. Ich bin abhängig von der Gnade. Ein weiterer Punkt. Manchmal lässt Gott Versagen zu, um uns etwas Neues zu zeigen. Manchmal lernen wir ja durch unser Scheitern etwas Neues über uns selber, manchmal über Gott und manchmal über beides. Und so hat einer, wo nach seinem Scheitern im Glauben dann über sein Versagen das geschrieben. Dieses Erlebnis zeigte mir auch überdeutlich, wie freundlich, geduldig, vergebend und großzügig mein Herr Jesus ist. Er war nicht nur bei mir, als ich weglief, er gab mir die Chance zu einem Neuanfang. So ähnlich muss es an Petrus gegangen sein, wo Jesus ihn davor gewarnt hat, dass da sich am Horizont etwas zusammenbraut. Da hat er zu ihm gesagt, Petrus, trotz dem Desaster, das auf dich zukommen wird, du sollst wissen, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, auch wenn du versagst. Und wenn dann einmal alles vorbei ist, und du dich selber und auch mich in einem neuen Licht siehst, dann wirst du für andere Menschen zur Hilfe und zur Stärke werden. Und heute staunen wir, was aus dem grossmutigen Petrus für einen Fels geworden ist. Von ihm stammen ja die zwei ganz ermutigenden Briefe, die er geschrieben hat am Anfang der Verfolgung der Christen dortzumal. Und sein Versprechen, ich bin bereit, für dich zu sterben, hat er eingelöst. Nach der Überlieferung ist er gekreuzigt worden, mit dem Kopf gegangen, runter. Ja, wenn wir überlegen, Jesus hat ihm nicht gesagt, Petrus, wenn du ein Sieger und ein Überwinder wirst, dann wirst du zu einem grossartigen Heiligen. Dann wirst du ein wunderbares Glaubensvorbild für alle Menschen. Und er hat ihm auch nicht gesagt, Petrus, wenn du mich je im Stich lässt, dann sollst du wissen, mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Dann bist du für mich abgeschrieben. Nein, er hat gesagt, Jesus, Petrus, wenn du mich im Stich lässt, und du bist traurig darüber, du bereust es und kommst zu mir zurück, dann werde ich dich noch mehr brauchen können als bis dahin. Und so hat der Petrus durch seine Niederlagen, durch sein Scheitern, nicht nur seine Schwächen kennengelernt, sondern auch die Liebe von Jesus zu ihm. Durch unser Versagen lernen wir noch einen fünften Punkt, um was es wirklich geht. Gehen wir noch einmal zurück zum See Genezareth. Jesus und die Jünger hatten es morgen gehabt, sind alle noch so miteinander am Boden gesessen. Jesus steht auf und winkt dem Petrus zu. Der Petrus sagt, oh nein, jetzt geht's los. Jesus geht mit ihm ein bisschen weiter weg von den Jüngern, bleibt stehen, vielleicht legt er sogar seine Hand auf seine Achsel und sagt zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Der Petrus hat vermutlich verstohlen zurückgeschaut, um zu schauen, dass möglichst keiner zulässt. Und hat dann zu Jesus gesagt, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus ist mit ihm weitergegangen. Und nochmal stellt Jesus ihm die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der Petrus muss denken, warum hat Jesus nur so ein gutes Gedächtnis? Und hat mit Überzeugung gesagt, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und dann fragt ihn Jesus noch ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Und da schnürt sich beim Petrus allweg der Hals zusammen und er ist richtig traurig und sagt zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Auf was hat denn eigentlich Jesus wollen, raus mit seinen Fragen? Ausser, dass er ihn an seine Versprechen erinnert hat, wo er im Augenblick von der Krise glatt vergessen hat. Es geht bei dieser ganzen Szene darum, dass sich Jesus nicht mehr für das interessiert, wie unsere Beziehung zu ihm aussieht. Und nicht im Blick auf das, was wir alles gut tun oder richtig machen oder eben auch nicht. Der Petrus hat müssen lernen, was echte Liebe ist. Echte Liebe deckt viele Fehler und Sünden zu. Echte Liebe zieht der andere nicht über den Tisch und zahlt sie ihm heim. Echte Liebe hilft dem, der gestürchelt ist und am Boden liegt, auf. Und der Petrus, der war am Boden zerstört. Und er durfte erleben, wie Jesus ihm seine Hand entgegengestreckt und ihn aufrichtet und neu mit ihm wagt. Der Petrus hat allweg das lebendige Beispiel von der Liebe und von der Barmherzigkeit, in der Jesus jedem begegnet, der versagt hat, nie mehr vergessen. Ja, und Petrus, können wir lernen und sehen, was letztlich bei unserem Herr zählt. Nicht das, was wir alles gut geleistet haben. Nicht unsere Pflichterfüllung, dass wir möglichst jeden Tag in der Bibel lesen. Oder wie häufig, dass wir im Gottesdienst gehen. Oder wie lange, dass wir beten. Sondern es geht um unsere Herzensbeziehung zu Jesus. Und wenn Jesus unser Freund geworden ist, dann können wir mit ihm über alles reden, was uns bewegt. Über Freude, über Trauer. Wir können jammern, wir können klagen. Wir können danken, wir können loben. Ja, wir können sogar auch ihm sagen, dass wir ihn im Blick auf eine Lebensführung überhaupt nicht verstehen, dass wir da anstehen. Dass wir das mit seiner Liebe nicht vereinbaren können. Oder dass wir ihm sogar sagen können, in so einer Situation habe ich den Eindruck gehabt, dass du mich im Stich gelassen hast. Du warst nie nicht dumm, wo ich gerufen habe. Aber entscheidend ist unsere Beziehung und unsere Liebe ihm gegenüber. Das heisst, dass wir dranbleiben und die Hand von Jesus festhalten. Auch wenn ich uns alles zuschreit, du hast so versagt, du hast keine Hoffnung mehr. Lass die Hand los, es ist vorbei. Es ist nicht vorbei. Jesus hat schon seinen Jüngern dort mal gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand rissen. Auch beim grössten Versagen nicht. Darum nehmen wir das Predigtthema mit. Gott liebt Versager. Amen.